Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, ja, ich glaube, so geht's. Guten Tag, mein Name ist Bettina Wilpert. Ich stelle heute meinen Debütroman Nichts, was uns passiert, erschienen im Verbrecherverlag, vor. Der Roman ist im Februar gerade erschienen und ich hatte jetzt also so ein bisschen Glück oder auch Pech, dass jetzt gerade die MeToo-Debatte ist und der Roman oft auch als Beitrag zu dieser Debatte gelesen wird, weil es um sexualisierte Gewalt geht. Der Roman spielt in Leipzig, in so einem studentischen Milieu, und Anna und Jonas lernen sich kennen und Jonas vergewaltigt Anna. Das heißt, wenn jemand mit diesem Thema ein Problem hat, dann ist jetzt der Moment, wo man noch gehen kann. Und der Roman geht gar nicht so sehr um die juristische Seite, sondern wie das ganze Umfeld und die Freunde darauf reagieren. Und ich lese jetzt einfach erstmal den Anfang vor, die erste Szene oder das erste Kapitel, wo Anna und Jonas sich kennenlernen. Dass es im Mai war und dass er sich als Joni vorstellte, obwohl sie ihn nie so nennen würde und auch niemand sonst ihn so nannte. Vielleicht hatte sie sich verhört, sagte Anna. Sie kannte ihn schon vom Sehen, Leipzig war nicht so groß. Dass es an einem Dienstag oder Mittwoch war, unter der Woche jedenfalls. Anna erzählte mir, dass sie an dem Tag, als sie Jonas kennenlernte, mit Hannes auf den Stufen der Universitätsbibliothek Albertina saß. Sie legten eine Zigarettenpause ein, nicht die erste an diesem Tag, vielleicht die dritte. Es war später Vormittag und sie hatte einen Kater. Sie bemerkte Jonas, als er aus der Bibliothek auf sie zukam und fragte, ob er sich eine Zigarette drehen dürfe. Wortlos hielt sie ihm ihren Tabak hin. Jonas sagte, dass es im Juni war. Er traf Anna das erste Mal bei einem Spiel der Fußball-WM. Ja, vielleicht Deutschland-Portugal, so genau hatte er nicht hingesehen. Dass ihm Anna bekannt vorgekommen war, sagte er. Er wusste nicht woher, wahrscheinlich war sie eins dieser Bibliotheksgesichter, die man vom Sehen kennt. Sie kam später als er und neben ihm war noch ein Platz frei. Sie war eine, die sich über alles beschwerte. Das gefiel ihm. Er hielt nicht viel von Leuten, die alles gut fanden und jeden mochten. Nachdem sie sich gesetzt hatte, begann sie sofort über Fußball und die deutsche Mannschaft zu schimpfen und meinte, dass man eigentlich Männerfußball-Weltmeisterschaft sagen muss, weil es auch eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft gibt. Man konnte gut mit Anna diskutieren. Sie beharrte auf ihrem Standpunkt, wechselte nicht einfach die Meinung, weil es angenehmer war. Jonas fand zwar nicht, dass man Männerfußball-Weltmeisterschaft sagen muss, aber er unterhielt sich lieber mit ihr, als dem Spiel zu folgen. Hoffentlich verliert Deutschland, sagte sie. Sie verunsicherte ihn und er war sich bei der Hälfte ihrer Kommentare nicht sicher gewesen, wie sie meinte. Sie hatte das Gefühl, dass er sie nicht mochte. Er wirkte arrogant, aber meistens ist Arroganz ja ein Schutzschild für schüchterne Menschen. Sie erinnerte sich nicht daran, wie das Spiel ausgegangen war. Vermutlich hatte Deutschland gewonnen. Sie wusste schließlich, wer am Ende Weltmeister wurde. Das nächste Mal trafen sie sich ein paar Tage später, wieder zufällig. Es musste ein Freitag oder Samstag gewesen sein. Das wusste Jonas, weil in der Bibliothek wenig los war und wäre nicht wenig los gewesen, wären sie sich wohl nicht begegnet. Jonas wollte nach draußen an die frische Luft, eine Pause einlegen, ein Rauchen. Anna stand im Foyer vor der großen Treppe, die zum majestätischen Säulenrundgang führt. Sie wirkte verloren. Es sah so aus, als würde sie schon länger dort stehen. Zunächst war sie nicht wirklich davon angetan, Jonas zu treffen. Auf einmal schien er überall zu sein. Ob ich das kennen würde? Man findet eine Person weder richtig sympathisch noch unsympathisch. Es gibt auch keinen rationalen Grund, die Person nicht zu mögen. Wahrscheinlich hat man sogar Gemeinsamkeiten und ähnliche Interessen. Gleichzeitig war sie fasziniert von ihm, berichtete sie. Nicht unbedingt im positiven Sinne, sie war vor allem neugierig, wollte wissen, was das für einer ist. Nein, keine Begeisterung. Ja, sie dachte, dass er gut aussah, doch sie fand ihn nicht attraktiv. Sie mochte den Bart und die Brille. Er war einer dieser Möchtegern-Intellektuellen und auch wenn sie diesen Style mochte, stieß er sie gleichzeitig ab, dieses vor sich hertragen. Ich habe studiert, ich bin sehr schlau. Sie war nicht hässlich, aber keine, bei der er dachte, wow. Das passierte ihm selten. Klar, er fand Frauen oft schön, aber das hieß nicht, dass er sie gleich begehrte. Es war ähnlich wie bei Männern. Auch deren Schönheit konnte er anerkennen. Richtig umgehauen wurde er selten. Er hatte sich in seinem Leben bisher nur in 2 Frauen verliebt und eine davon hatte gerade mit ihm Schluss gemacht, nach 7 Jahren. Er hielt nichts von One-Night-Stands und hatte das vorher nie gemacht. Er ging die Treppe runter Richtung Ausgang, wollte sie gar nicht grüßen. Gerade hatte er einen Theorietext für seine Dissertation gelesen und war noch in Gedanken, aber sie stand in der Mitte des Foyers. Er musste zwangsläufig an ihr vorbei und sie grüßen. Nur ein Nicken. Er blieb nicht stehen, ging zügig Richtung Ausgang. Draußen war es ein wenig kühl. Er stand allein vor der Albertina und als Anna rauskam, war es offensichtlich, dass sie ihn ansprechen würde. Wahrscheinlich machte sie einen blöden Spruch. Na, heute gar kein Fußballglotzen? Du hast wohl Samstagabends nichts Besseres vor, als in der Bibliothek zu sitzen. Auf jeden Fall sagte sie was Provozierendes. Jonas ignorierte Annas Fußballseitenhieb. Er fragte sie nach einem Feuerzeug, sie zog eins aus ihrer Hosentasche und drehte sich selbst eine Zigarette. Woran er gerade arbeitet? Es änderte sich jeden Tag. An manchen Tagen sprach er gern über die Doktorarbeit, an anderen reagierte er gereizt, wenn Leute danach fragten, meist wenn es nicht gut lief. Bald arbeitete er ein Jahr daran. Er lag hinter seinem Zeitplan, war noch in der Recherchephase. Die Primärliteratur hatte er bereits gelesen, bloß die Sekundärliteratur machte ihm zu schaffen. Natürlich Cornell beim Thema Männlichkeit, aber im Endeffekt waren das nur die Basics. Bei der Fragestellung zum Thema Raum schwamm er im Moment, fand nicht die richtige Theorie und las sich in Anthologien zu Raum in der Literatur fest. Dass er über ukrainische Popliteratur promoviert. Sie musste lächeln, sagte ihm aber nicht sofort warum. Juri Andruchowitsch und Seri Jadan? Sie lag richtig und schmunzelte über sein erstauntes Gesicht. Es war nicht schwierig zu erraten, die beiden waren wohl die bekanntesten zeitgenössischen ukrainischen Schriftsteller. Natürlich gab es auch andere, aber die waren nicht übersetzt oder wurden nicht so breit rezipiert. Außerdem konnte sie darauf wetten, dass eine wie Jonas fast keine Literatur von Frauen las. Ob sie die beiden kennt? Ja, natürlich. Gelesen hat sie nur was von Andruchowitsch, genau, Moskowiada. Ja, interessant, das hat sie aber nicht überzeugt, zu chauvinistisch. Wie oft er das schon gehört hatte. Diese Leute, die keine Ahnung von Literaturwissenschaft haben, die die Hauptfigur mit dem Autor verwechseln und die bloße Thematisierung von Sexismus mit deren Reproduktion. Sie diskutierten über das Buch. Anfangs hatte er Angst, die Stimmung wird kippen und aggressiv werden, aber beide blieben einigermaßen sachlich. Was sie studiert? Studiert hat, korrigierte sie ihn. Sie wusste, dass die Leute sie oft jünger einschätzten, als sie war, dass sie dachten, sie sei 21 oder 22 Jahre alt, obwohl sie 27 war und dieses Jahr noch 28 werden würde. Translationswissenschaften, Russisch und Spanisch. Davon war er sichtlich beeindruckt. Welche Art ihr Russlandbezug ist? Sie hatte keinen direkten Bezug zu Russland, sondern war in der Ukraine geboren worden und ihre Familie war Anfang der 90er nach Deutschland gekommen. Nein, keine Kontingentflüchtlinge, Russlanddeutsche. Er erzählte Anna, dass er selbst 2 für längere Zeit in der Ukraine war, in Lviv und in Kiew. Sie freute sich, dass er Lviv sagte und nicht Lemberg und dass er nicht weiter nachfragte, warum sie als Russlanddeutsche aus der Ukraine kam. Meistens dachten die Leute, sie kämen aus Russland, aber Russlanddeutsche gab es nun mal auch in der Ukraine. Vielleicht war das der Moment, in dem ihre Faszination für ihn konkreter und ihr sympathisch wurde. Natürlich kannte er Winnica. Julia, eine gute Freundin, die er in Lviv kennengelernt hat, kam aus dieser Stadt und er war mehrmals bei der Familie zum Essen. Sie war nicht oft in Winnica gewesen, sie hatte kaum Kindheitserinnerungen an die Stadt. Sie war mit 5 Jahren von dort weggezogen und erinnerte sich vor allem an die Wohnung der Großeltern, die später nachgekommen waren. Fuhr die Familie heute in die Ukraine, besuchten sie nur Lviv, dort wohnte eine Tante. Anna hatte kein gutes Bild von Winnica. Sie fand die Stadt langweilig und trist, nicht so wie Lviv, wo sie sich vorstellen konnte, einmal länger zu leben, weil sie die Stadt mit den verwinkelten Gassen mochte. Sein Freiwilligenjahr nach dem Abitur. Obwohl er ausgemustert wurde, weil er so schlecht sah und wegen seines Gewichts, aber das erzählte er ihr nicht, verriet er mir, wollte er nach der Schule nicht sofort anfangen zu studieren. Er hatte nicht gewusst, welches Fach. Deswegen ging er nach Lviv und half ehemaligen NS-Zwangsarbeiterinnen und Arbeitern in ihrem Alltag. Was sie heute Abend vorhat? Sie wollte ihn zuerst anlügen, sich was ausdenken, eine Party von einem Freund, wo sie hingehen muss, doch sie war schlecht im Lügen und er hätt's wohl gemerkt. Sie sagte die Wahrheit. Nichts und du? Dass sie nicht das Gefühl hatte, er wird irgendeinen Plan verfolgen. Die Frage nach ihren Abendplänen war nicht so direkt gemeint. Wollen wir was zusammen unternehmen? Sie war eher eine Floskel, etwas, das man sagt, wenn keiner mehr weiß, was er sonst sagen soll. Es könnte sein, dass er sowas gefragt hat. Es war doch normal, sowas zu fragen. Er hatte die Frage nicht als Vorschlag gemeint, dass sie den Abend gemeinsam verbringen sollten. Er war selbst überrascht davon, wie der Abend endete. Er begann, sich zu ihr hingezogen zu fühlen. Vielleicht lag es daran, dass sie aus der Ukraine kam, aber darauf wollte er nicht festgelegt werden. Er wollte nicht rassistisch erscheinen. Es war schön, dass sie was gemeinsam hatten, noch dazu ein Thema, worüber er nur mit wenig Menschen sprechen konnte. Dass sie sich gegenseitig Geschichten über Lviv erzählten, über die Bars, in denen sie abgestürzt sind. Ja, die Bar am Ende der Vimenskaya, die von außen nicht als solche erkennbar war, deswegen verirrten sich nur wenig Touristen dorthin, die Eingangstür führte direkt in den Keller. Eins kam zum anderen. Weil sie viel über Alkohol sprachen, mussten sie zwangsläufig trinken. Bei der Albertina gab es kein Späti in der Nähe und der Konsum hatte bereits geschlossen. Sie spazierten die Kali entlang, kauften sich am Südplatz einen kleinen Wodka und gingen Richtung Clara Zetkin Park. Dass sie sich auf die Brücke setzten, es war schon dunkel. Nicht die Sachsenbrücke, auf der sich so viele Leute trafen, die andere, die kleinere, bei der Pferderennbahn. Sie waren die einzigen darauf. Manchmal fuhren Fahrradfahrer an ihnen vorbei und wenn diese ohne Licht unterwegs waren, erschraken sie sich. Und die Dostojewski-Phase, dass sie alle Bücher hintereinander gelesen hat mit 16. Erst Schuld und Sühne, dann die Brüder Karamassow, der Idiot, die Dämonen. An dieser Stelle unterbrach er sie und normalerweise hasste sie es, wenn Typen sie unterbrachen und ihr was erklärten. Vielleicht lag es am Wodka, dass sie ihn reden ließ. Die Dämonen, Schuld und Sühne? Ob sie nicht die neuen Übersetzungen von Svetlana Geier gelesen hat? Da hieß Schuld und Sühne, Verbrechen und Strafe und die Dämonen, böse Geister. Dass diese Titel viel näher am Original sind. Die Sympathie, die sie für ihn zu empfinden begonnen hatte, schwand wieder. Offensichtlich einer von der Sorte, ich weiß alles besser, ein Korinthenkacker. Vielleicht hat's die Bücher noch nicht in der Übersetzung gegeben zu der Zeit, als sie sie gelesen hat, antwortete sie ihm. Dass er sich sicher war, dass die neue Übersetzung in den 2000ern erschienen sind, wie alt sie war. 27 und er, nur ein Jahr älter als sie und bald schon den Doktortitel in der Tasche. Sie bekam schlechte Laune. Er konnte sich noch genau dran erinnern, wie er die Bände von seiner Mutter zum 17. Geburtstag geschenkt bekommen und auch alle hintereinander gelesen hat, wie sie, Anna. Sie konnte ihm nicht lang böse sein. Und die Pfeifenphase. Er ging mit einer Pfeife in die Schule und stand allein auf dem Pausenhof in der Ecke bei den Blumenbeeten und las. Und die Pfeife war natürlich viel zu stark für ihn, den Teenager. Und in der großen Pause, die 20 Minuten dauerte, traute er sich nur zweimal an der Pfeife zu ziehen, musste dann den Husten unterdrücken, sonst wär's peinlich geworden. Wenn es zur Stunde klingelte, die anderen Schüler bereits Richtung Klassenzimmer strömten, steckte er die Pfeife ein, zündete sich schnell eine Zigarette an und rauchte sie in hektischen Zügen, um seine Nikotinsucht zu stillen. Da musste sie natürlich lächeln, wie sie ihn sich vorstellte als Nerd in der Schule, der von den anderen Schülern gehänselt wurde, der nur einen Freund hatte und die beiden verstanden sich eigentlich nicht, hatten keine Gemeinsamkeiten. Nur ihre Unbeliebtheit machte sie zu Verbündeten. Er war einer dieser Außenseiter, der seine erste Freundin erst mit Anfang 20 hatte und in dieser Zeit änderte sich auch sein Image. Dieselben Eigenschaften, die ihn früher als Nerd abstempelten, machten ihn im Studium Geisteswissenschaften cool, vor allem weil es im Studiengang nur wenig Männer gab. Und natürlich Sorokin. Katja Petrovskaya war ihm zu sentimental. Er griff ihre, Katja Petrovskaya, an. Sie liebte ihr Buch. Sie fand sich in der Suche nach der Familiengeschichte in der Ukraine wieder, aber wahrscheinlich konnte er, Jonas, das als weißer deutscher Mann, nicht verstehen. Natürlich liebte er Sorokin. Sie sagte ihm nicht, dass sie ihn pornografisch vulgär und eklig fand. Dass sie anstießen auf die Literatur, die russische und die ukrainische und überhaupt die Literatur. Dass sie schnell betrunken wurde nach nur wenigen Shots, weil sie nicht zu Abend gegessen hat. Dass er noch einen Wodka hervorzauberte, obwohl sie sich sicher war, dass sie im Späti nur einen gekauft hatten. Nein, sie hat freiwillig getrunken. Dass er sie nicht abfüllen wollte, sagte Jonas. Es war einfach ein normaler Sommerabend in Leipzig, an dem nicht viel los war und deswegen tranken sie. Dass es von ihr ausgegangen ist. Seit der Trennung von Lisa hatte er mit niemandem geschlafen. Dass auf der Brücke noch nichts passiert ist. Irgendwann sagte sie, sie habe Hunger und er meinte, er wird nicht weit von ihr wohnen und hätte noch was zu essen zu Hause. Sie schlug vor, zu ihm zu gehen. Nein, geplant hatte sie nichts, erzählte Anna. Sie hat sich nichts dabei gedacht. Er wohnte wirklich nicht weit vom Park in der Arthur-Hoffmann-Straße. Ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt aufnehmen konnten beim Zuhören. Ich hoffe, Ihnen ist aufgefallen, dass es eine Ich-Erzählerin oder Erzähler, es wird nicht genannt, ob es Mann oder Frau ist, gibt. Die scheint nur ganz, ganz selten auf. Also die fragt eben Anna und Jonas. Also sie hat Interviews mit den beiden geführt und erzählt diese Interviews in diesem Buch den Lesern und Leserinnen. Und es kommen also nicht nur Anna und Jonas zu Wort, also Täter und Opfer, sondern noch viele andere Personen, also zum Beispiel die Schwester von Anna, ein Schulfreund von Jonas, Jonas Eltern, die Mitbewohnerin von Verena, ein Späti-Besitzer, ebenso ganz viele verschiedene Personen und deren Sichtweise auf das, was am 4. Juli, an dem Tag, als die Vergewaltigung passiert ist, genau wie sie die Sache sehen. Und was Ihnen vielleicht auch aufgefallen ist, die Perspektive wechselt immer so ganz oft. Und das zieht sich auch durch das ganze Buch, dass es immer so Collagen, Montagenartig zusammengefügt ist. Genau, und es passiert eben bei einer Geburtstagsparty, wo sehr viel getrunken wird, und passiert dann diese Vergewaltigung am 4. Juli. Und genau, Anna geht's natürlich richtig scheiße danach und Anna und Jonas treffen sich dann ungefähr 2 Monate nicht mehr. Und jetzt lese ich noch einen Teil vor, wo sich Anna und Jonas das erste Mal wieder treffen. Und genau, und sie überlegt immer auch, ob sie Anzeige erstatten soll oder nicht. Und den Teil mit der Anzeige lese ich dann auch noch vor. Genau. Genau, und noch eine Sache, Ihnen ist ja wahrscheinlich aufgefallen, dass es in Leipzig spielt und dass man die Leute, die sich hier ein bisschen auskennen, haben vielleicht auch ein paar Sachen wiedererkannt. Die Kali, die Universitätsbibliothek Albertina und genau, vielleicht waren sie auch schon mal in Connewitz. Der nächste Absatz spielt also in Connewitz. Dass die erste Begegnung so banal sein würde, hätte sie nicht gedacht, erzählte Anna. Nachdem Daria sich um sie gekümmert hatte, ging es Anna besser, ein bisschen, und Daria kehrte nach Berlin zurück. Anna konnte wieder essen und ging zum Rewe am Konnewitzer Kreuz einkaufen. Dort war sie seit Wochen nicht gewesen. Der Rewe war das Herz des Viertels, hier traf sich alles. Der besoffene Punker, die Mittelschullehrerin, die Kinder der Akademiker und die linken Autonomen, die regelmäßig die Scheiben des Supermarkts oder der Sparkasse gegenüber einwarfen. Anna hatte den Laden gemieden, sie wollte keine bekannten Gesichter treffen. Die wenigen Leute, denen sie zufällig auf der Straße begegnete, grüßte sie nur und sagte, sie muss schnell weiter. Der Spießrutenlauf im Supermarkt begann bereits am Eingang. Hatte man die beiden automatischen Schiebetüren durchquert, lag geradeaus das Gemüse, links die Kassen. Der Weg zum Gemüse war ein Laufsteg. Die Leute in der Kassenschlange hatten einen ungenierten Blick auf die Personen, die den Supermarkt betraten. Sie waren das Publikum, dem Anna ausgeliefert war. Beim Reinkommen senkte sie den Kopf, schaute nicht nach links, spürte die Augen der anderen auf sich, spürte, wie sie musterten, dachten, die kenne ich doch, wie sie ihre Klamotten beurteilten, die Hose, die Schuhe, den Rucksack. Früher hat sie die Leute an der Kasse mit einem kurzen Blick gestreift, hat den Arm zum Gruß gehoben oder genickt, wenn sie jemanden kannte. Dass sie schnell die Gemüseabteilung durchquerte, dass sie nach links abbog, vorbei am Kühlregal, wieder nach links, fast bis zum Ende des Gangs zum Tiefkühlregal, vorbei an der Süßigkeitenabteilung, eine Tafel Bitterschokolade heute im Angebot. Sie konnte zwar wieder essen, war aber nie eine große Köchin gewesen und war es jetzt noch weniger, also Fertigprodukte. Sie scannte die Auslage, Spinat und Leipziger Allerlei und ganz unten Lasagne. Anna öffnete die Tür des Tiefkühlschranks, beugte sich nach unten, da tippte ihr jemand auf die Schulter und fragte, na, wie geht's? Anna drehte sich um und sah Jonas. Gut, sagte sie automatisch. Du hast dich gar nicht mehr auf meine Nachricht gemeldet, sagte er. Ja, sagte Anna und schluckte. Sie musste hier weg, konnte kein Gespräch führen mit niemandem, nicht mit Jonas. Sie stopfte die Lasagne in den Rucksack, drehte sich, ohne ein weiteres Wort zu sagen, um, drängte sich an Kasse 4 an der Schlange vorbei, bezahlte nicht. Niemand bemerkte es. Nicht die Kassiererin, nicht der Security-Mann, der gelangweilt einen roten Plastikkorb vom Boden aufhob. Draußen war stickig. Wieder einer dieser heißen Sommertage. Dass sie die Wut an diesem Tag das erste Mal spürte. Und sie war seither nicht verschwunden. Pulsierte in ihr, manchmal stärker bis zum Kontrollverlust, manchmal weniger, aber da war sie immer. Nicht nur die Wut auf Jonas, generell einfach Zorn. All die Argumente, die sie mit Daria ausgetauscht hatte, das für und wider eine Anzeige zu stellen, die Gründe, warum sie sich dagegen entschieden hatte, waren verschwunden. Die Wut übernahm die Führung. Sie fuhr mit dem Fahrrad die Kali immer geradeaus für über Ampeln, die eher rot als orange waren, überholte andere Fahrradfahrer, hielt an der Dimitrovstraße Ecke Kali, vergaß ihr Fahrrad abzuschließen und betrat das Polizeirevier. Sie sah nichts. Annas Augen mussten sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Die Eingangstür zum Polizeirevier war aus massivem Holz und absurd groß wie in Alice im Wunderland. Der Griff befand sich über ihrem Kopf, die Tür fiel langsam hinter ihr ins Schloss. Durch die imposante, runde Eingangshalle kam sie in einen Warteraum. Er hatte Ähnlichkeit mit jeder anderen Behörde. Stühle standen wahllos herum, Leute warteten, es gab einen Beamten hinter einer Glasscheibe. Anna stellte sich ans Ende der kurzen Schlange, zwei Leute waren vor ihr. Dass der Warteraum unwirklich war, eine billige Parodie eines Tatorts. Dass die Personen wie schlecht gecastete Schauspieler aussahen, sagte Anna. Sie waren wie übertriebene Klischees von Verbrechern. Ein grimmiger Mann saß breitbeinig auf einem Stuhl, musterte Anna anzüglich. Ein anderer hatte einen Vollbart und einen bösen Blick, war mager wie jemand, der zu viele Drogen nimmt. Dann gab's noch einen Jungen im Rollstuhl, der von einem älteren Mann begleitet wurde, Typ Ganove im Kapuzenpulli, wahrscheinlich sein Vater. Als der Junge aufgerufen wurde, verzog sich sein Gesicht vor Angst, sein Vater klopfte ihm aufmunternd auf den Rücken, rollte ihn Richtung Tür, die Räder des Rollstuhls blinkten bei jeder Bewegung in bunten Farben wie Schuhe aus den 90ern. Als Anna an die Reihe kam, wusste sie nicht, was sie sagen sollte. Sie hatte sich vorher nichts zurechtgelegt. Der Polizist blickte sie genervt an, dann sagte sie, dass sie eine Anzeige stellen will. Der Beamte hinter der Glasscheibe wurde ungeduldig, er verstand sie nicht, die junge Frau müsse ins Mikrofon sprechen. »Ich will eine Anzeige stellen«, sagte sie lauter, ihre Stimme zitterte. Schön, sagte der Polizist. Er brauche aber erstmal ihren Ausweis. Dass sie rot wurde und heiß und dass sie nicht sicher war, ob sie ihn dabei hatte. Sie kramte hektisch in ihrer Tasche im Geldbeutel. Da war er. Sie war nicht umsonst gekommen. Er übertrug ihre Personalien in einen Computer, der aus dem letzten Jahrhundert stammte. Als er fertig war, sagte er, Sie können sich wieder hinsetzen, jemand wird Sie abholen. Die Wände des Warteraums waren mit Fahndungs- und Zeugenaufrufen gepflastert. Plakate in schlechter PowerPoint-Optik, rot umrandet, schwarze Schrift hinterlegt mit gelben Balken. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe, 1000 Euro Belohnung, Verlust einer Maschinenpistole. Leichenfund, Aufruf zur Mithilfe, wer ist dieser Mann? Anna erklärte, dass sie die Formulierung sich wie in einem schlechten Film fühlen perfekt auf diese Situation passte. Nach einiger Zeit wurde sie aufgerufen, ein Mann führte sie durch dunkle Gänge, jetzt hatte das Revier nichts mehr mit einer Tatortkulisse gemein. Es war eher wie ein Jacques Tati-Film, lange Gänge, die kein Ende nahmen, Treppen, die unendlich schienen und das einzige Geräusch war das Klacken von Schuhen auf Fliesen. Der Polizist führte Anna in ein normales Büro, keinen Verhörraum mit Spiegelscheiben, durch die man von der anderen Seite durchblicken konnte. Er schob einen Teller, auf dem ein angebissenes Brötchen lag, beiseite und tippte etwas in den Rechner. »Worum geht's denn?«, fragte er. Zu spät merkte Anna, dass es nun losging mit der Vernehmung. Sie hätte eine Frau verlangen sollen, sie erinnerte sich, sowas in einem Forum gelesen zu haben. Sie sagte, dass sie eine Anzeige stellen will. »Ja, soweit sind wir schon gewesen«, sagte der Polizist unwirsch. »Zuerst müssen ihre Personalien aufgenommen werden.« Der Polizist tippte ihre Daten im Zwei-Finger-Adler-Suchsystem ab. Er sah müde aus, sein Gesicht war aufgedunsen, er war um 60 und wahrscheinlich wird er bald in Pension gehen. Er schien nicht mit der Software zurechtzukommen, schimpfte leise vor sich hin und als sie ihre Daten vorlas, hatte er ihre Anschrift falsch notiert, also wieder von vorn. Anna fühlte sich, als würde sie ihre Adresse ummelden oder einen Reisepass beantragen. Schließlich war er endlich fertig, sie sollte ausführen. Was, wann, wo? Anna bereute hier zu sitzen. Sie hatte nichts durchdacht, hatte impulsiv gehandelt, nie im Kopf durchgespielt, was sie sagen wollte. Nicht einmal, als sie Daria erzählte, benutzte sie das Wort Vergewaltigung. Wie sollte sie es jetzt diesem unsympathischen, genervten Polizisten sagen? Dann fielen ihr die richtigen Worte ein. Sexuelle Nötigung. Das klang harmlos, das klang nach Sex und Not, nicht nach Gewalt. Der Polizist seufzte genervt, sah auf die Uhr, bald war Sex. Anna vermutete, er war ungeduldig, weil er jetzt wusste, dass es länger dauern würde, dass er seinen Dienst nicht am Schreibtisch vertrödeln konnte. 4. Juli, das tippte er als Tatdatum ein. Welche Uhrzeit? Anna presste ihre Lippen aufeinander, schob die Mundwinkel nach unten, vielleicht zwischen 5 und 7 Uhr morgens. Er machte einen Kommentar zur Problemlage der Beweisführung. Dass er starkes Sächsisch sprach, das U war langgezogen, das G klang wie ein Sch und er hatte diesen typischen sächsischen Singsang. Erst beim zweiten Mal verstand Anna, was er gesagt hatte. Zeugenvernehmung, eine Zeugenvernehmung musste durchgeführt werden. Was ist wann, wo, mit wem, wodurch passiert? Okay, vielen Dank. Ach so. Ja.
1, 2, 3, 4, 5. Ja, hallo. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich. Mein Name ist Carsten Strack. Ich bin der Verleger des Lectora Verlags. Wir kommen aus Paderborn und unser Stand ist da hinten. G107.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.